Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Er hat eben schon nach den ersten Grabungen, die nur ein paar Wochen gedauert haben, sofort gesagt, naja, er hat hier den Urboden des antiken Troja entdeckt. Und dann kam eben 1873 der sogenannte Schatz des Priamos, den er gefunden zu haben glaubte, der dann ihn weltberühmt machte letztendlich, aber dann nochmal sehr viel Kritik hervorgerufen hat, wo dann der ein oder andere gesagt hat, naja, also es sind da sehr vorschnelle Deutungen und Interpretationen, eine historische Quelle, wo wir auch nicht sicher sind, was ist der historische Kern des homerischen Epos. Gibt es da überhaupt so etwas wie einen historischen Kern?
Sagt Professorin Stefanie Samida, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Heidelberg, und umreißt damit die bis heute andauernde Diskussion um die Funde von Heinrich Schliemann. Aber wer war dieser Mann, der heute vor genau 200 Jahren in Mecklenburg geboren wurde? Unvergessen ist er bis heute, weil er als archäologischer Laie behauptete, er habe im türkischen Kleinasien, nicht weit von den Dardanellen, die Stadt Troja ausgegraben. Den Schauplatz des Trojanischen Krieges in Homers Dichtung Ilias aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Schon damals zweifelten Fachleute daran, aber Schliemann verstand es wie kein Zweiter, seine Entdeckungen und sich selbst international zu vermarkten. In zwei Biografien skizzierte er seinen Weg zum steinreichen Selfmade-Man und enthusiastischen Homer-Verehrer. Mit der Wahrheit nahm er es dabei nicht so genau. So ist Schliemanns Bedeutung bis heute umstritten. Matthias Hennies skizziert Lebensweg und Verdienste des legendären Amateurarchäologen.
Wo erstach der Grieche Achill den großen Hektor, den Superhelden der Trojaner? Wo lag die Stadt Troja, die ein griechisches Heer eine Ewigkeit lang belagerte? Diese Frage trieb das aufstrebende Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts um. Auch viele Altertumsforscher waren überzeugt, dass es den Schauplatz von Homers Ilias tatsächlich gab, dass man ihn ausgraben könne. Und eines Tages präsentierte dieser Heinrich Schliemann der Welt tatsächlich die Lösung. Hatte ihn sein Lebensweg nicht geradewegs zu diesem Ziel geführt, von Kindheit an?
Wurden doch sozusagen Hacke und Schaufel für die Ausgrabung Trojas schon in dem kleinen deutschen Dorfe geschmiedet, in dem ich 8 Jahre meiner ersten Jugend verbrachte?
So hat Schliemann es 1880 in einer Autobiografie dargestellt. Doch die Episode ist erfunden, wie so viele andere. Nachträglich inszenierte er sein Leben, verlieh ihm einen durchgehenden Sinn, der zu Ruhm und Anerkennung führen musste. Die Halbwahrheiten und Übertreibungen seiner beiden Autobiografien haben das Leben des Laienarchäologen, der dem Mythos Troja nachjagte, ebenfalls zu einem Mythos gemacht. So schrieb Justus Kobelt vor einigen Jahren, Archäologe und Biograf Schliemanns.
Mythos ist nicht nur der von Homer erzählte troische Krieg, sondern sind auch Schliemanns fantastische Biografie und die Vorstellung, was moderne Archäologie sei, eine positive Wissenschaft, die unumstößliche Gewissheiten schaffe.
Was also hat der Gründerheros, wie Kobelt ihn nannte, tatsächlich zur Archäologie beigetragen? Und wie verlief die Lebensgeschichte, die er glaubte, mit so viel Erfundenem ausschmücken zu müssen?
Da müssen wir erstmal daran erinnern, dass er als Kind ja unglaubliche traumatische Erlebnisse hatte. Als er 9 Jahre alt war, starb seine Mutter und im gleichen Jahr wurde sein Vater, Pastor in Ankershagen, wegen unmoralischen Lebenswandels vom Dienst suspendiert. Und er war dann kurze Zeit im Gymnasium, doch das musste er wegen Geldmangels wieder verlassen.
Auf diese Ereignisse ging sein übermäßiges Geltungsbedürfnis zurück, meint Dr. Reinhard Witte, Vorsitzender der Heinrich-Schliemann-Gesellschaft, die in Ankershagen in Mecklenburg, dem Geburtsort des Archäologen, ein Museum unterhält. Schliemann kämpfte sein Leben lang um Ruhm und Anerkennung und hatte sagenhaften Erfolg. Mit 14 begann er sein Berufsleben als Krämergehilfe. Noch ehe er 30 wurde, war er ein reicher Mann.
Das war ja seine Kaufmannstätigkeit, vor allen Dingen in Russland. Er war aber auch 1 Jahr in den Vereinigten Staaten und hat dort in Sacramento eine Goldgräberbank gegründet, Goldstaub aufgekauft und ist auch dadurch sehr reich geworden. Aber hauptsächlich wegen seiner Handelstätigkeit in Russland zwischen 1846 und 1864.
Schliemann handelte dort mit Indigo, Baumwolle, Tee, und während des Krimkriegs auch mit Salpeter, einem Bestandteil von Sprengstoffen, und Blei. Seinen Geschäften widmete er sich mit obsessiver Rastlosigkeit, war ständig auf Reisen, verfasste Tausende von Briefen und eignete sich mit unerschöpflicher Disziplin 20 Fremdsprachen an. Seine Karriere spiegelt die Dynamik der Epoche, die die althergebrachte Gesellschaftsordnung hinwegfegte. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wuchsen in Europa und den USA die Schlote der Fabriken in den Himmel. Tag und Nacht dröhnte das Hämmern der Maschinen und aus verarmten Agrarregionen strömten Millionen Menschen in die lichtlosen Mietskasernen unaufhaltsam wachsender Städte.
Natürlich gab es solche Aufstiege immer wieder und es hat sicherlich die Industrialisierung befördert. Aber Schliemann ist dann natürlich schon jemand, der vielleicht ein Extrembeispiel ist, der dann wirklich nicht nur im Deutschen Reich dann bekannt war, sondern er ist weltberühmt geworden. Ja? Also er ist dann noch einen weiteren Schritt gegangen, indem er quasi auch noch in der Wissenschaft Karriere gemacht hat.
Vom Tellerwäscher zum Millionär. Diese Karriere reichte Schliemann nicht, erzählt die Kulturwissenschaftlerin Stefanie Samida, Professorin an der Universität Heidelberg. Ihm ging es nicht allein um Geld. Er suchte darüber hinaus die Anerkennung der Bildungsschicht. Auch das war ein Charakteristikum seiner Zeit. Der Schliemann-Biograf Kobet hat auf verblüffende Parallelen in Ibsens Drama Peer Gynt hingewiesen, das 1867 entstand. Der Bauernsohn Gynt, in den Vereinigten Staaten reich geworden, sucht eine neue Beschäftigung. Zuerst erwägt er, ein Buch über sein Leben zu schreiben.
Oder halt, ich habe Zeit. Wie wenn ich als reisender Gelehrter die Gier vergangener Zeiten studierte.
Gynt malt sich aus, wie er den Spuren der Kulturgeschichte folgt. Von den Pyramiden nach Babylon.
Dann in einem Sprung zu den Mauern Trojas und von Troja führt der Seeweg direkt hinüber ins herrliche alte Athen.
Und Schliemann? Liquidierte mit 42 Jahren sein Unternehmen in St. Petersburg, besuchte Indien, China, Japan und die großen Städten der Kulturgeschichte. Dann kam die Schwärmerei für Homer, den Dichter des 8. Jahrhunderts vor Christus. Die antiken Epen für bare Münze nehmend, begann Schliemann nach materiellen Spuren der Helden aus Ilias und Odyssee zu suchen. Obwohl er keinerlei Ausbildung in der Archäologie hatte, fasste er den Plan, diese Hinterlassenschaften durch Ausgrabungen ans Licht zu bringen. Vor allem natürlich den berühmtesten Sehnsuchtsort der Gebildeten, den Schauplatz des Trojanischen Krieges. Den entscheidenden Hinweis auf den Siedlungshügel Hisarlik im türkischen Kleinasien bekam er von dem britischen Diplomaten und Archäologen Frank Calvert. Doch Schliemann lohnte es ihm nicht, berichtet Reinhard Witte.
Das Problem ist ganz einfach, dass dieser Frank Calvert mit Sicherheit gehofft hatte, als er diesen schwerreichen Mann den Tipp gegeben hat, an der richtigen Stelle zu suchen, dass dieser Schliemann dann zu ihm sagt, komm, das machen wir zusammen. Aber dazu war Schliemann ganz einfach nicht der Mann, der wollte diesen Erfolg für sich haben.
Die Archäologie betrieb Schliemann ebenso rastlos und monomanisch wie seine Geschäfte. Er ließ einen 14 Meter tiefen Graben quer durch den Hügel treiben und räumte alle Erdschichten rücksichtslos ab, die ihn hinderten, zum vermeintlichen Palast des trojanischen Königs Priamos vorzudringen. Für viele Archäologen war das ein Sakrileg. Spuren der römischen und hellenistischen Bauten gingen verloren. Der Kontext der Funde, unverzichtbar für eine verlässliche Datierung und Deutung, wurde weitgehend zerstört. Doch der Erfolg schien Schliemann recht zu geben.
Dann kam eben dieser 31. Mai 1873, wo Schliemann in der Schicht 2 den sogenannten Schatz des Priamos fand. Und dann war für ihn klar, na, das ist das homerische Troja. Und dann hat er es in die Welt hinaus posaunt, ihr habt alle über mich gelacht, vor allen Dingen die deutschen Professoren. Hier mit diesem Schatz habe ich den Beweis, das homerische Troja hat existiert.
Schliemann ließ seine Frau mit Diadem, Halskette und Ohrgehängen aus dem Schatzfund fotografieren. Die Aufnahme ging um die Welt. Sie wurde zu einer Ikone der Troja-Forschung. Aber in der Fachwelt wollten die Zweifel nicht verstummen.
Das hat dann zu Kritik geführt, vor allem aus der deutschen klassischen Archäologie, aber auch österreichische Kritiker, auch in England gab es den einen oder anderen Kritiker, die eben einmal mit den vorschnellen Deutungen nicht einverstanden waren. Also da kommt ein Außenseiter, der hineinbricht in die akademische Elite. Und dann natürlich hat für Kritik gesorgt, die Art und Weise, wie er zum Teil vorgegangen ist bei seinen Ausgrabungen.
Seinem Ruhm tat das keinen Abbruch, sagt Stefanie Samida. Im Gegenteil. Der frisch gebackene Spatenforscher bediente sich geschickt der expandierenden Presselandschaft, publizierte Grabungsberichte sowohl in der Augsburger Allgemeinen als auch in der Londoner Times, nutzte das junge Medium der Fotografie ebenso wie traditionelle Holzstiche, sodass Abbildungen der Ausgrabung in der aufkommenden illustrierten Massenpresse erscheinen konnten. Seine Bücher wurden internationale Bestseller. Kurz, so die Archäologin Dr. Polly Lohmann, die an der Uni Heidelberg mit Studierenden eine Schliemann-Ausstellung vorbereitet.
Diese Art und Weise der Selbstvermarktung war natürlich auch ein besonderes Merkmal von ihm, dass er anderen Zeitgenossen und vor allem auch anderen Archäologen voraus hatte.
Dass er immer auf der Höhe der Zeit war, neue Techniken nutzte und Fachleute aus anderen Disziplinen hinzuzog, wenn sie ihm dienlich waren, trug dazu bei, dass er als ein Gründungsheros der jungen archäologischen Wissenschaft gilt.
Er hat natürlich ein sehr populäres Bild der Archäologie gezeichnet oder er hat die Archäologie sehr stark in die Öffentlichkeit getragen. Das kann man positiv, kann man auch negativ sehen.
Positiv, weil er weltweite Aufmerksamkeit auf ein Fach lenkte, das sich gerade erst entwickelte. Doch mit seiner unerschütterlichen Überzeugung, er habe Troja bewiesen, vermittelte er den irreführenden Eindruck, man müsse nur zum Spaten greifen und könne so Gewissheit über Orte und Ereignisse aus fernen Zeiten gewinnen. Doch die Wissenschaft der Archäologie besteht überwiegend aus mühsamer, langwieriger Kleinarbeit und sie kann nie mehr als Hypothesen liefern. Ob es Homers Troja überhaupt gegeben hat, ist bis heute umstritten. Sowohl der vermeintliche Schatz des Priamos wie auch Schliemanns andere Funde auf dem Hissarlik sind deutlich älter als die Schlachten der Bronzezeit, auf die das Epos vom Trojanischen Krieg zurückgeht. Doch Schliemann hat damit eine Epoche entdeckt, die vorher unbekannt war. Und er hat sich große Verdienste mit späteren Ausgrabungen in Griechenland erworben, betont Reinhard Witte.
Er ist mit seiner Ausgrabung in Mykene 1876 der Entdecker einer bis dahin unbekannten Kultur, nämlich der mykenischen Kultur, die zwischen dem 16. und 12. Jahrhundert vor Christus existiert. Und letztendlich ist die mykenische Kultur, wenn man so will, das zweite europäische Staatswesen nach der minoischen Kultur.
Und als rastloser Aufsteiger, Weltbürger und erfolgreicher Autodidakt ist Heinrich Schliemann eine Gestalt, in der Umbrüche und Innovationen des 19. Jahrhunderts kulminieren. Stefanie Samida.
Man sieht es ja auch allein schon an seiner Mobilität. Die Mobilität nimmt zu. Es ist eine erste Form der Globalisierung, die stattfindet. Die Eisenbahn wird erfunden und gebaut. Dann kommt irgendwann die Dampfschifffahrt auf. Dann gehört natürlich dazu der Telegraph. Und so eine Telegrafennachricht geht in wenigen Minuten um die Welt. Und Schliemann hat von vielen dieser Umwälzungen eben profitiert. Er hat von der Presse profitiert, er hat von der Wissenschaft in dem Sinne profitiert, dass sich die Archäologien da herausgebildet haben und dass er dort auch noch Fuß fassen konnte letztendlich, dass die Wissenschaft noch so offen war. Da lässt sich einfach gut an seiner Person auch die Entwicklung und die Innovation im 19. Jahrhundert ablesen.